Und den Moment, wo ich wirklich meine Hände im Lehm gehabt habe, das war mein Missing Link. Also auf einmal war es völlig klar, da kann ich wirklich genau so bauen, wie man das vorstellt, in Harmonie mit der Natur. Es ist unglaublich sozial, weil das Baubudget natürlich beim Menschen bleibt, beim Handwerker bleibt und ich das Material nicht einkaufen muss. Und darüber hinaus natürlich dieser Drang nach Schönheit, den konnte ich natürlich da auch voll mit diesem Material verwirklichen.
Herzlich willkommen zur 33. Episode von Architektur statt Planung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer. Wir beschreiten in dieser 6. Staffel den Pfad der Praxis des kreislaufgerechten Bauens und sprechen mit denen, die beherzt voranschreiten auf diesem unbekannten Feld und dafür sorgen, dass sich Wissenslücken in der Umsetzung schließen. Mein Name ist Kerstin Kunekat und heute spreche ich mit der renommierten Lehmbauarchitektin Anna Heringer. Wir steigen ein ins Gespräch. Herzlich willkommen, Anna Heringer, im Podcast der Bundesarchitektenkammer.
Servus, Kerstin.
Wir sitzen gerade in deinem Studio in Laufen im Berchtesgadener Land an der österreichisch-bayerischen Grenze. Du bist eine international renommierte Architektin und Lehmbauexpertin. Du bist Honorarprofessorin des UNESCO-Lehrstuhls für Lehmbau, Baukulturen und nachhaltige Entwicklung. Und du giltst als Wegbereiterin des nachhaltigen Bauens. Deine Lehmbauprojekte sind preisgekrönt. Du baust auch weltweit. Und dein Motto lautet, Architektur ist ein Werkzeug zur Verbesserung des Lebens. Im Vordergrund deiner Projekte stehen die Förderung des lokalen Handwerks, ergo der lokalen Wirtschaft, der Einsatz regionaler, umweltfreundlicher Ressourcen wie Lehm, Stroh oder Weide, die du als Baumaterialien der Zukunft bezeichnest und die Entwicklung schöner, also gut gestalteter Architektur, die für das Wohlbefinden der NutzerInnen sorgt. Ich würde gerne einen Blick auf deine Anfänge werfen, um zu verstehen, warum du die Architektin geworden bist, die du bist. Du bist 1997 mit nur 19 Jahren nach Bangladesch gegangen und warst fast ein Jahr dort und danach immer wieder. Und seither bist du auch aktiv in der Entwicklungszusammenarbeit. Durch die Arbeit bei der NGO Dipshika bist du mit dem Thema nachhaltige Entwicklungsarbeit in Berührung gekommen. Was hat dich in erster Linie nach Bangladesch gebracht?
Ja, das war ein Zufall. Ich wollte einfach nach dem Abitur raus und ich wollte ursprünglich auf dem afrikanischen Kontinent und wollte das Leben von einer anderen Perspektive aus sehen. Und
also du warst schon mit 19 am Leben interessiert?
Ich war mit 19 schon am Leben interessiert. In meiner Abi-Zeitung schreiben meine Kolleginnen, sie möchte Lehmarchitektin aller 100 Wasser werden. Also musste das doch schon sehr präsent gewesen sein, das Thema. Aber so richtig war es dann tatsächlich, wie ich den Lehm dann in Bangladesch erlebt habe, dann durch diese engen Lehmgassen durchgehen und alles ist irgendwie so sinnlich und so weich und man fühlt sich überhaupt nicht eingeengt, sondern das ist einfach eine Umarmung zwischen diesen Lehmwänden und zu sehen, wie die Leute selber die Häuser bauen, wie sie, wenn sie Mauer abreißen, die einfach wieder einsumpfen, mit den Füßen durchstampfen und wieder neu aufziehen, also diese Rezyklierfähigkeit, das hat mich beeindruckt und natürlich auch die Schönheit, die hat mich vom Hocker gehauen.
Und dann, wolltest du direkt Architektur studieren, als du zurückkamst? War das die logische Schlussfolgerung?
Das war nicht die logische Schlussfolgerung, nein. Also ich war zerrissen zwischen der Leidenschaft in der Entwicklungszusammenarbeit, was weiterzubringen. Also ich habe dieses Brennen gehabt für soziale Gerechtigkeit, für Ökologie und zum anderen war mir aber die Schönheit wahnsinnig wichtig und ich habe dieses gestalterische Jucken gehabt in mir und ich wollte einfach meine Kreativität rauslassen und wenn ich so damals geschaut habe, was Bauen in Entwicklungsländern war, das war halt hauptsächlich waren das Ingenieurbauten und das waren halt so technische Bauten und Ästhetik, also im Kontext von Entwicklungszusammenarbeit, natürlich gibt es schöne Bauten in diesen Ländern, aber im Kontext von Entwicklungsorganisationen und so, das waren wirklich reine Zweckbauten.
Funktionale Bauten. Da sparte man an der
genau.
Schönheit.
Genau, und Schönheit war schon fast Blasphemie, also für was, das ist Luxus und so weiter. Und da war ich schon sehr irritiert und habe dann trotzdem mangels Alternativen, weil man dachte, jetzt nur irgendwie Entwicklungszusammenarbeit studieren oder so, das war es auch nicht. Also ich wollte schon was Kreatives machen, da habe ich halt Architektur angefangen und habe aber schon vor dem Diplom die klassische Vordiplomskrise gehabt. Dann habe ich mir gedacht, jetzt bin ich bald fertig und dann muss ich Sockelleisten, Details zeichnen und so weiter. Und was ist geblieben von meinem Traum von der sozialen Gerechtigkeit und von der Ökologie und dann habe ich Gott sei Dank noch einen Kurswechsel hingekriegt.
Wie hast du dann den Link selber gefunden?
Das war über einen Workshop bei Martin Rauch in Vorarlberg, dem Lehmbauspezialisten. Das war Gott sei Dank, an der Uni war das war Plakat, war angeboten, eine Woche Lemba-Workshop in Vorarlberg in Schlins. Und mir ging es damals wirklich nicht gut. Ich habe irgendwelche Parasiten aus Bangladesch, also ich war ja jährlich dort, irgendwelche Parasiten gehabt. Ich habe wirklich, war da schon wirklich in einer relativ depressiven Phase mit permanentem Bauchweh und alles. Und ich habe einfach gewusst, ich bin auf dem falschen Pfad und ich habe nicht gewusst, wo ist richtig. Und den Moment, wo ich wirklich meine Hände im Lehm gehabt habe, habe ich einfach, das war mein Missing Link. Da war auf einmal was völlig klar. Da kann ich wirklich genau so bauen, wie man das vorstellt, in Harmonie mit der Natur. Es ist unglaublich sozial, weil das Baubudget natürlich beim Menschen bleibt, beim Handwerker bleibt und ich das Material nicht einkaufen muss. Und darüber hinaus natürlich dieser Drang nach Schönheit, den konnte ich natürlich da auch voll mit diesem Material verwirklichen. Und das war für mich dann wirklich so sonnenklar. Dann habe ich mein Diplomarbeitsthema geändert, dann habe ich die Metischule entworfen für das Dorf, in dem ich sehr viel Zeit verbracht habe. Und dann ging es so weiter.
Ein Projekt, das ich jetzt auch gerne noch erwähnen würde oder dazu noch ein paar Dinge sagen würde. Erstmal hast du ja diese traditionellen Lehmbauweisen in Bangladesch dann auch oder die Lehmbautechnik dir genau angeschaut und nochmal so improved, ne, weiterentwickelt, damit die Häuser im starken Regen und den Überschwemmungen besser standhalten. Auch zweigeschossige Häuser hast, glaube ich, du auch erst dorthin gebracht.
Es gibt zweigeschossige Bauten in Bangladesch, aber in sehr wenigen Gebieten. Und es sind nur spezielle Adivasi-Stämme, die das machen. Also es war für die Region definitiv ein Novum,
ja. Ja. Die Meti School in Rudrapur war ja deine Diplomarbeit, ein mehrfach preisgekröntes Schulgebäude für das Schulprojekt Meti. Und das ist ein zweigeschossiges Haus aus Lehm und Bambus, das du entworfen hast und in Zusammenarbeit mit Eike Rosbach 2005 realisiert hast.
Richtig,
ja. Ja, und nur 2 Jahre später wurde es dann mit dem Aga Khan Award for Architecture ausgezeichnet. Und der Preis zeichnet Architekturprojekte aus, die neue Maßstäbe in verschiedenen Bereichen Architekturplanung, Denkmalschutz und Landschaftsarchitektur setzen. Also der Impact, dieses Wort Impact oder die Veränderungskraft, die dein Gebäude hatte, wurde da sozusagen auch geehrt. Und weitere wichtige Projekte, die dann auch folgten, sind zum Beispiel das DESI Trainingscenter in Rudrapur, auch in Bangladesch, auch ein zweigeschossiges Lehmgebäude und das Anandaloy Center for People with Disabilities und die Textile Studio. Mhm. Das finde ich auch ganz interessant, weil das natürlich auch ein total wesentlich, also ein tolles Beispiel dafür ist, welche gesellschaftliche Wirkung das auch haben kann, so ein Haus. Es wurde auch ganz ohne Supervision von außen umgesetzt.
Mhm, richtig, ja.
Also sonst gab es immer noch irgendwelche.
Ja, gab es einfach Bauleitungen von Europa aus und beim letzten Gebäude haben sie es wirklich komplett von vor Ort gemacht. Also lokaler Baumeister und nur die Handwerker.
Ja.
Und waren mordstolz drauf und ich auch. Ich habe mich riesig gefreut.
Ja. Und das Besondere ist auch, dass Menschen mit Behinderungen, gerade auch in Bangladesch, auch nicht sonderlich inklusiv behandelt werden und dieses Gebäude aber auch nach außen zeigt.
Ja, das Anandaloy-Gebäude ist tatsächlich also für Menschen mit Behinderung entworfen und bei den ersten Gebäuden habe ich wirklich geschaut, dass sie noch sehr präzise sind, also gerade Boxen quasi. Und beim Anandaloy-Gebäude wollte ich einfach zeigen, hey, es ist was Schönes, dass es Menschen gibt, die aus der Reihe tanzen und dass die Diversität eine Schönheit birgt, die es zu feiern gilt. Und deswegen tanzt das Gebäude sozusagen in Kurven und eine Rampe windet sich da lustig drumherum herum um das Gebäude. Und tatsächlich gibt es relativ viele Menschen mit Behinderung in Bangladesch. Hängt damit zu tun, dass die Mütter sehr lange arbeiten müssen, auch hart arbeiten müssen am Feld oft und die Ernährung natürlich nicht oft so gut ist. Und trotzdem sieht man die aber sehr selten. Und das ist ja ein bisschen so wie bei uns auch. Also Menschen mit Behinderung haben es nicht einfach in der Mobilität. Und deswegen nimmt man es im Alltag nicht so wahr, leider. Mhm. Weil sie einfach schlichtweg nicht so viel Anteil haben können. Und in Bangladesch ist das natürlich auch ganz stark so. Also da wird einfach jeder gebraucht, der irgendwie am Feld arbeiten kann. Das heißt, die Betreuung ist schwierig. Überhaupt wird Behinderung als Herausforderung gesehen, entweder Karma oder halt einfach das Schicksal sozusagen, dem man sich reinfügen muss und dass es Möglichkeiten gibt, die Behinderungen zu lindern und Therapiemöglichkeiten gibt, um einfach Muskel aufzubauen oder einfach auch wirklich geistige Fähigkeiten zu trainieren, das ist gar nicht klar. Also viele Menschen wissen das überhaupt nicht in dem Bereich. Und deswegen ist das Gebäude so wichtig, weil sie jetzt einfach auf einmal Sichtbarkeit haben und dann damit ist das Thema auch sichtbar. Hey, man kann wirklich was tun, man kann Verbesserungen schaffen für die Menschen, für deren Familien. Und zum anderen haben sie halt wirklich jetzt einen Ort in der Gesellschaft. Und das ist für die meisten da dort das schönste Gebäude von denen, die wir dort realisiert haben. Und das ist nochmal ja ein ganz besonderes Zeichen. Und ich habe zum Beispiel, kenne ich schon sehr lange, eine junge Frau, die kleinwüchsig ist und die habe ich schon oft im Dorf, also direkt in der Nachbarschaft quasi zu den Gebäuden, die ich gebaut habe. Und wenn ich die früher getroffen habe im Dorf und mit ihr reden wollte, kommunizieren wollte, da war sie nur auf der Defensive und hat quasi um sich geboxt und hat also wirklich geschrien und sie, also war ganz klar, sie will nicht kommunizieren, man durfte sie ja nicht anlächeln, weil sie Angst gehabt hat, sie wird ausgelacht, also es war wirklich so, man merkt, die Kommunikation ist sehr schwierig und ich habe sie an einem Morgen gesehen im Dorf, wo sie genauso war und am Nachmittag war dann ein Fest im Ananderleu-Gebäude, dann war sie wie eine Prinzessin, aufgetackelt und geschmückt und ihre Haltung, ganze Körperhaltung, sie ist da wirklich stolziert in das Gebäude rein und hat alle gegrüßt und dann hat sie mir Hand gehalten und du hast so richtig gemerkt, mei, jetzt hat sie einen Platz und sie hat einen schönen Platz und das war für sie, das war ganz deutlich und jetzt habe ich sie letzte Woche, war ich in Bangladesch, habe ich sie wieder getroffen, dass sie mich sofort erkannt hat, wieder her, weil meine Hand gehalten wieder total lang und begrüßt und gelacht und gestrahlt und das ist einfach so schön, wenn man sieht, was für Wirkung Architektur haben kann.
Ja, und dass Schönheit auch nicht nice to have, sondern ein Menschenrecht.
Nein, es ist ein Menschenrecht. Ja. Und ich habe eine Freundin, die Britt Wehmeyer, und die sagt oft, die ist auch Architektin und die hat ein Mädchen mit starken Behinderungen und sie sagt, man ist sehr schnell gefangen in der Welt der Hässlichkeit. Du hast immer den hintersten und schiersten Eingang, du hast immer die furchtbarsten Armaturen und Tools um dich herum und das zieht ja auch nochmal runter. Und das ist schon bitter, dass man das dann nur auf der funktionalen Ebene versucht zu lösen und nicht auf einer liebevollen Art und Weise. Ja. Und Schönheit hat schon was mit liebevoller Art zu tun.
Ja, ja. Also diese Lieblosigkeit zeigt auch die geringe Wertschätzung dann. Genau. Das ist natürlich das, was auch die Menschen auch kränkt dann eigentlich. Ne? Ich wollte noch mal gerne, weil wir jetzt drei Projekte angesprochen haben, die sind wahrscheinlich auf unterschiedliche Wege entstanden, aber ungefähr nur, um das mal nachzuvollziehen, wie entsteht sowas, wo kommt das Budget her in so einem wahnsinnig armen Land, wer steckt dahinter, dass das auch realisiert wird, also außer dir natürlich.
Ja, die Meti-Schule, die ist tatsächlich ersungen worden, das Baubudget, der Großteil zumindest, es war Sternsinger-Aktion.
Hier.
Ja, in Laufen, zum Großteil, ja. Also bin ich wirklich dann auch von Tür zu Tür gewandert und habe gesungen, das muss ich jetzt Gott sei Dank
Du musst sehr gut singen können.
Naja, mittlerweile macht das meine Tochter. Ja, also am Anfang war es schwierig. Also Meti-Schule hat sich wirklich zusammengesetzt aus 10, 20 Euro Scheinen. Also und dann natürlich Freunde, die mitgeholfen haben und dann der Freien Schande. Und also es sind dann immer mehr Leute waren Gott sei Dank, aber es ist wirklich mit kleinen Beträgen zusammenkommen, was auch schön ist, weil wenn du das Geld selber einsammelst, dann weißt du einfach, dann ist ja eine ganz andere Kraft dahinter und du weißt auch einfach, also wie schwierig das war, das Geld zusammenzubringen, das heißt, du gibst das auch wirklich nicht leichtfertig aus, also das ist wirklich ein hart erarbeitetes Budget. Jetzt geht's natürlich leichter, jetzt kommen teilweise Stiftungen, aber es ist immer noch, also Fundraising ist immer noch ein großer Teil von unserem Arbeitsalltag. Also wir machen sehr, sehr wenige Wettbewerbe in unserem Büro. Wir investieren lieber in Projektentwicklung, also von A bis Z sozusagen. Also vom Fundraising bis hin zu jetzt beim Ananderleu-Gebäude, auch, dass wir tatsächlich also ein Programm drinnen haben, ein Projekt, also im Dip the Textiles, unsere Textilien, wo wir Frauen in ländlichen Gebieten ermöglichen, heute dezentral Textilien herstellen zu können und nicht eben in den Fabriken, wo sie zerrissene Familien hinterlassen und wo sie wenig gute Lebensqualität haben.
Das heißt, das ganze Programm war tatsächlich auch deine Idee?
Was es sozusagen also die Menschen mit das Programm für Menschen mit Behinderung, das war ein Wunsch von der NGO, also von Deepshika. Mhm. Und die haben sie zusammengetan mit einer Stiftung, die das Gott sei Dank unterstützen. Und dann war es ja, weil ich einfach nicht eingeschossig bauen will, sondern weil gerade bei dieser Landknappheit in Bangladesch finde ich das den falschen Ansatz. Mhm. Und dann haben wir eben diskutiert, ob es nicht möglich wäre, eben da die Arbeitsstätte für die Frauen noch zu integrieren in dem Gebäude. Und Das war auch schön, weil am Anfang habe ich geglaubt, es ist super, ganz dezentrale Arbeit zu haben. Das heißt, dass die Frauen quasi nur den Stoff abholen und das Design abholen und dann zu Hause neben den Kindern her arbeiten können, Zeit einteilen können, wie sie wollen. Mhm. Aber dann habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, die wollten sie treffen. Also die wollen zusammenkommen und über ihre Probleme ratschen, über ihr Leben miteinander sich austauschen. Und das ist ein ganz großer Teil von dem Projekt, das Zusammenkommen. Das habe ich dann erst verstanden. Und deswegen haben wir dann auch den Ort gebraucht und diese Kombination haben wir dann gebaut.
Ja, und was man auch nochmal sagen muss, du stehst natürlich auch total dafür, dass das Bauen selber ein Gemeinschaftsprojekt ist.
Ja.
Das ganze Dorf baut dann mit. Das kann man sich natürlich hierzulande gar nicht vorstellen, dass da Leute hinkommen, die überhaupt nicht kompetent sind, sagen wir mal. Wie läuft das ab?
Ja, also es gibt natürlich also sehr hohes Grad an handwerkliche Fähigkeiten prinzipiell in den ländlichen Regionen. Mhm. Und wir haben schon Leute gesucht, also Handwerker, die schon mal mit Bambus oder mit Lehm gebaut haben. Mhm. Und wir haben natürlich dann während dem Bau der Mete-Schule haben wir dann schon also wirklich ausgebildet und das dann natürlich verfeinert, die ganzen Techniken. Und bis hin zu dem, dass wir es halt jetzt völlig selbstständig bauen können. Aber wir haben auch Kinder mit dabei gehabt beim Bauen, also bei der Mete-Schule war mir ganz, ganz wichtig, dass die zukünftigen NutzerInnen mitbauen dürfen. Und es ist natürlich so, dass die vormittags Schule gehabt haben, aber am Nachmittag hätten sie kreative Fächer gehabt.
Ich muss eine Zwischenfrage stellen, weil ich habe meiner Tochter das erzählt und die hat dann sorgenvoll gefragt, die ist 11, mussten die Kinder da mitarbeiten? Das ist doch dann Kinderarbeit.
Gedanken. Ja, das war, also die hätten normalerweise Töpfern gehabt, so haben sie Töpfern im großen Maßstab gehabt. Und wir haben geschaut, dass es schöne Arbeiten waren, also die physisch leicht waren. Es ist wirklich wie Töpfern. Also Lehmbau ist einfach wirklich, du brauchst kein Werkzeug dazu, wo du dich potenziell verletzen kannst. Das ist einfach mit den Händen im Lehm und das ist wie beim Garteln, das ist ein schönes Gefühl. Und die haben drauf gebrannt, mitzubauen. Und das ist natürlich, das muss man sich vorstellen, wenn man dann irgendwie 6 Monate dann später dann vor seiner Stuhle steht und denkt, boah, hey, das habe ich gebaut und dazu habe ich nichts gebraucht, außer den Dreck unter meine Füße und meine Muskeln und dann und die vom Team. Und das ist einfach so ein schönes Gefühl und so ein Schub ins Vertrauen rein, in die eigenen Fähigkeiten, natürlich auch in die Community, ins Team, in die Gemeinschaft und natürlich in die lokalen Materialien, weil das größte Problem ist, das Vertrauen zu stärken, dass das, was man hat, alles ist, was man braucht, um was Gutes zu schaffen. Dasselbe Prinzip wende ich übrigens hier in Deutschland auch an. Also wir machen gerade ein Internat in Traunstein. Da haben wir auch die zukünftigen Bewohner. Die Burschen waren mit dabei und haben auch große Lehmpaneele gemacht, also große Lehmputze mit Reliefen verziert und so weiter. Also oder in Traunstein in der Arbeitslandschaft bauen wir jetzt für Campus St. Michael ein großes Stampflehmgebäude. Da gibt es auch ein Teil, das ist quasi die Kaffeesitznischen, Ecken und so weiter, wo man sie treffen kann, Treffpunkte, die werden auch von den zukünftigen Nutzerinnen gebaut derzeit. Und das ist,
ich finde das auch super wahrscheinlich. Ne?
Ach, das ist toll und natürlich ist es auch ein bisschen anstrengend, aber wenn man sich nicht anstrengt, dann ist der Glücksfaktor auch nicht da. Wenn man nur einen Fingerprint hinterlässt, dann ist es nicht wirklich, für mich nicht wirklich Partizipation. Es ist so, wir glauben immer, dass Partizipation das Wichtigste ist, dass man Auswahlmöglichkeit hat. Also wähle ich Version A oder B, aber dann hebe ich halt meine Hand hoch, aber du bist nicht Teil von dem Projekt. Und die Partizipation gelingt wirklich am allerbesten übers Tun.
Ja.
Und da gibt's keine Streitereien mehr, weil da muss man zusammenhelfen. Aber Baustelle, du kannst nicht allein bauen. Du musst gegenseitige Achtsamkeit entwickeln beim Bauen. Und das ist auch oft nonverbale Kommunikation und das einigt viel mehr, als wenn man ständig diskutiert und gegeneinander ist.
Ja, also ich finde das total spannend, wenn wir jetzt mal von Bangladesch eben nur jetzt in Traunstein gelandet sind und überhaupt, wie sich das Ganze übertragen lässt. Also klar, du hast weltweit gebaut, auch in Asien, in Afrika und in Europa an verschiedenen Stellen und man muss ja sagen, erst seit Neuestem gibt es auch Projekte von dir in Deutschland. Mhm. 2001 wurde das Rosana in Rosenheim, ein Ayurveda-Zentrum, fertiggestellt.
Mit Mountain Rauch, ja.
Als Baumaterialien wurden natürliche Materialien wie Holz, Lehm und Weidengeflecht eingesetzt. Und das ist ein Haus der Gesundheit und des Wohlbefindens. Wie sieht diese Zusammenarbeit aus und das gemeinsame Entwerfen? Ich habe im Baumeister eben gelesen, dass du gesagt hast, man merkt, dass das Gebäude mit den Händen in das Gelände hineinmodelliert ist. Das heißt, ihr habt an einem Tonmodell gearbeitet.
Genau, wir nennen das Claystorming. Also wir bauen wirklich, also wir entwerfen an großen Tonmodellen. Mhm. Und es ist es ist eine sehr intuitive Art des Entwerfens. Wenn du zeichnest, dann hast du immer nur 2D. Wenn du am Tonmodell bist, dann bist du in 3D sofort. Und der Ton lässt sich so schnell umformulieren und umformen. Mhm. Viel, viel schneller, als wenn ich jetzt ein Arbeitsmodell mit Kleber und dann halten und Pappe, so. Und jetzt habe ich schon 20 Minuten investiert, jetzt mag ich es nicht wieder ändern. sondern das, so es gebaut, ist ja. wirklich ein ständiges Formen. Und der Lehm hat natürlich, du arbeitest mit beiden Händen, das aktiviert wieder beide Gehirnhälften. Und du kannst einfach so schnell, dann machst du der Stockwerk drauf oder dann schreckst du was ab und du kriegst sofort einen Impuls, ja, das war jetzt die richtige Geste, nein, das ist zu mächtig, muss man abspecken. So, und durch diese direkten Impulse, die man kriegt, von denen lassen wir uns leiten beim Entwerfen und irgendwann übernehmen wirklich die Hände so das Entwerfen und man spürt dann nur so, jetzt passt's, ja. So, jetzt macht's Klick. Und das funktioniert wunderbar mit dem Team. Ich mache das auch manchmal gerade Rosana haben Martin und ich auch mit den Bauherren gemeinsam gemacht, mit Heidi und Sören Gutschmidt. Und wir sind damit sogar dann zur Stadt gegangen, also mit dem noch feuchten Tonmodell und haben dann gesagt, so, könnt ihr euch das vorstellen, weil das ist ein bisschen ein sensibles Grundstück. Und die haben dann auch noch haben gesagt, nein, da, das. Dann haben wir wirklich dann vor Ort am Tisch dann noch geschnitten und durch und dann weiter formuliert und umgeformt. Mhm. Und letztendlich war es das dann auch. Also und diese Offenheit, weil oft, wenn man so ein fertiges Modell hat oder einen fertigen Entwurf, dann kommt man in die starre Haltung, fängt zum Verteidigen an und so. Also dieses gemeinsame Reinformulieren und Weichhalten. Und man kommt so schnell auf Lösungen. Das ist für mich faszinierend.
Das steht ja relativ alleine, ne? Also es gibt nicht so viel Nachbarbebauung, würde die auch aus Ton gebaut werden? Also das Bestandsmodell?
Den Bestand haben wir auch dazu gebaut in Ton, ja.
Ja. Und der ist dann auch aber eher runder, als er normalerweise ist, oder wie
ist das? Nein, der ist schon eckig.
Okay, dann welche Konstruktion ist das dann am Ende geworden? Also es ist ja monolithisch mit dem Ton zu bauen, ja. Und wie macht man dann daraus ein Haus?
es ist ein tragender Holzbau, also mit leimfreiem Holz. Und wir haben innen drinnen sehr viel mit Lehm gemacht, mit Stampflehm, mit Lehmputzen, mit Lehmkasein, Oberflächen. Und die Hauptfassade ist eine geflochtene Weidenfassade von meinem Cousin, von Emanuel Heringer. Der ist ein Rosenheimer und der war vor Ort und das haben wir natürlich gewusst, dass der da ist. Deswegen haben wir das auch geschaut, dass wir das lokale Wissen sozusagen anzapfen und Potenzial anzapfen und damit reinnehmen.
Ja. Was war ähnlich wie in Bangladesch oder gleich vielleicht sogar?
Ja, man schaut, was sind die lokalen Potenziale vor Ort. Also nicht nur eben von den Materialien, sondern auch von Handwerkern. Was ist an Möglichkeiten da und unterscheidet sich am Entwerfen nicht wirklich was einfach schwierig macht, ist, dass bei uns das Bauen mit natürlichen Materialien und hohem handwerklichen Input einfach einfach verteuert ist. Das ist aber nicht die Frage vom Lehm, weil Lehm an sich ist gratis von der Natur gegeben. Wir zahlen derzeit, dass wir den Lehm wegkippen, wenn er anfällt auf Baustellen. Also ist völlig absurd. Aber was einfach hoch besteuert ist, ist die menschliche Arbeitskraft. Mhm. Und also im Vergleich zu irgendwelchen 3D-Druckern, die keine Sozialabgaben haben und so weiter und so fort, hat der Mensch einfach hohe Abgaben drauf. Und ich würde mir einfach ganz klar eine Kostenwahrheit wünschen, dass einfach bei jedem Einkauf von einem Sack Zement oder von einem Kilo Eisen oder Aluminium einfach mitberechnet wird, wie viel CO2 ist drinnen, wie leicht ist es zum Recyceln, wie viel Qualitätsverlust habe ich, wie viel Narben hinterlässt in der Natur. Wie gesund ist es drin zum Wohnen, die ganzen Schadstoffe und so weiter. Ich würde das einfach, das müsste jetzt im Kaufpreis drinnen sein, weil das sind ja Kosten, die fallen an. Die fallen halt meistens dann an, wenn das Gebäude abgerissen wird. Und beziehungsweise über den Klimawandel betrifft es uns natürlich alle, aber eigentlich müssten wir das schon beim Kaufpreis mitkaufen, um das nicht das Problem dann an die kommenden Generationen zu überreichen.
Ja, wenn man diese Kostenwahrheit umsetzen würde, würde jetzt erstmal im Moment in dieser politischen Lage, in der wir uns in Deutschland gerade befinden, höchstwahrscheinlich das rechtspopulistisch aufgegriffen werden, könnte ich mir vorstellen, oh, jetzt machen die alles teurer. So, und jetzt kann sich das niemand mehr leisten.
Na, man müsste das, zum einen müsste man die Kosten höher setzen auf CO2 und so weiter, und aber die Kosten auf die menschliche Energie, auf das Handwerk. Also wir sehen ja quasi Energieformen, sind immer Öl, Sonne und so weiter, Wind. Aber nein, der Mensch selber ist auch eine Form der Energie und wir sind eine wachsende Energiequelle, also 8 Milliarden Menschen. Und wir brauchen auch gute Arbeit für 8 Milliarden Menschen. Ja. Und diese Energiequelle, die muss unterstützt werden. Die darf nicht so hoch besteuert werden und so hoch belastet werden, wie es im Moment ist.
Das ist ein Punkt, da gibt es so Missverständnisse. Das ist mir aufgefallen, wenn man über dieses Thema spricht, dass zum Beispiel der Martin Rauch hatte das auch mal gesagt, als ich mal mit ihm gesprochen habe, dass die Personalkosten zu hoch sind. Oder dass du eben sagst, die menschliche Energiequelle müsse steuerlich entlastet werden. Da kommen solche Bedenken. Da wird sofort gewittert, dass die Arbeitskräfte dann am Ende weniger haben oder dass es zu isoliert betrachtet ist, weil es unfair wäre, wenn die Arbeitskräfte von etwaigen Steuererleichterungen nichts haben, sondern dann wiederum die Auftraggeber. Das ist natürlich überhaupt nicht dein Gedanke dahinter, weil du dich auch international gegen Ausbeutung von Arbeitskräften total engagierst. Kannst du mal erklären, wie die Arbeitskräfte davon profitieren, wenn sie weniger teuer sind für die Auftraggeber?
Ich würde ja nicht sagen, dass der Handwerker weniger verdient, also überhaupt nicht, ja. Im Gegenteil. Aber die Steuerlast, die draufkommt, also diese ganzen Abgaben. Also wenn ich in eine Riesenmaschine investiere, die mir so und so viele Menschen ersetzt, dann muss die Maschine aber nicht Sozialabgaben zahlen. Und das finde ich zum Beispiel nicht okay. Warum soll man nicht auch einfach Maschinen, die wirklich viel Arbeitskraft ersetzen, auch Teile übernehmen lassen?
Also das heißt gar nicht, dass die Leute weniger brutto bekommen und davon weniger abgeben müssen?
Nein, gar nicht.
Ja.
Nein. Also es ist wirklich so gedacht, dass man einfach die Steuern, die ja oben drauf kommen, also das, was Netto-Brutto-Unterschied ist, ist ja schon ganz schön gewaltig. Und darum geht es natürlich, da muss man sich ein anderes System überlegen. Es ist ja nicht so, dass unser System eine Naturgewalt ist. Da haben wir uns halt jetzt dran gewohnt für eine gewisse Zeit. Und das ist auch nur in unseren Breiten so. Also in anderen Ländern ist es die natürlichste Art des Bauens, ist wirklich lokale Materialien zu nehmen und die mit dem Handwerk zu veredeln. Und die menschliche Arbeitskraft ist global gesehen einfach in Fülle vorhanden. Und der Mensch hat auch irgendwo in sich einen Drang zu bauen. Also das ist ja jedes Kindspiel bauen. Also nicht nur die zukünftigen Architektinnen und Architekten, sondern das spielt ja wirklich fast jedes Kind bauen. Also das ist wirklich ein Aktionsfeld, das uns sehr nahe liegt.
Dir geht es darum, dass es wieder ein gemeinschaftliches Projekt ist und dass die Leute nicht einfach ersetzt werden durch hochindustrialisierte Gerätschaften.
Genau, also ja. es geht mir darum, dass das Bauen wirklich ein Urdrang des Menschen ist. Und wir haben es jetzt derzeit delegiert an Experten. Es wird immer mehr delegiert, auch an Maschinen und irgendwo dann nur noch Programmierer, die halt dann irgendwie die Curves dann berechnen und dann wird es geplottet und dann kommt es zur Baustelle und dann wird es vielleicht noch zusammengeschraubt und das ist es dann irgendwie. Das ist ein Zukunftsszenario, das glaube ich schon auch immer verstärkt mehr kommen wird. Ja. Und demgegenüber ist einfach die Art des Bauens zu schauen, was habe ich lokal für Ressourcen da von der Natur sehr oft gratis gegeben und wie kann ich daraus das Beste machen mit der menschlichen Energie, mit dem Handwerk. Und wie ist gemeinsames Bauen wieder möglich, wie ist Partizipation wieder möglich und das ist, also früher sind wir als Gemeinschaft zusammengekommen, haben uns gegenseitig geholfen Häuser zu bauen, haben Schulen gebaut, haben Kirchen gebaut, haben Rathäuser gebaut und das fehlt uns jetzt einfach, dieses Zusammenschweißen übers Bauen, dieser Zusammenhalt übers Bauen, weil wenn man durch ein Dorf oder Stadt geht und sagt, naja, genau, da habe ich da mitgearbeitet und bei der Wand, da habe ich auch mitgeholfen, den Träger darauf zu lupfen und so weiter. Also man fühlt sich dann Teil von diesen Baustellen und von diesen Gebäuden und das geht verloren und der Zusammenhalt in der Gesellschaft geht verloren und ich glaube, dass das Bauen, das gemeinsame Bauen wirklich eine Möglichkeit ist, uns wieder zusammenzuschweißen.
Wie siehst du das mit der Ausbildung? Also ich meine, wenn das früher die Gemeinschaft gemacht hat, dann haben die Leute ja trotzdem vielleicht noch andere Berufe gehabt, ne?
Ja, und es war ein einfacheres Bauen. Also wir haben natürlich jetzt so wahnsinnig viele Materialien. Also das ist ja Wahnsinn. Früher hat man, ich weiß nicht wie viel, eine Handvoll Baumaterialien gehabt, da hat man sich auskennt, Handvoll Werkzeuge. Und jetzt haben wir eine unglaubliche, also eine Flut an Materialien und Anwendungsmöglichkeiten, und wo man sich ja schon gar nicht mehr auskennt. Ja. Und dann dazu noch die ganzen Normen und Regeln und so weiter und so fort. Und wir haben irgendwie komplett da das Ruder aus der Hand gegeben, die Verantwortung aus der Hand gegeben und lassen uns jetzt wirklich da steuern, fremdsteuern durch Bauindustrien, durch Normen, Regeln. Und der gesunde Menschenverstand, der steht daneben und kratzt sich am Kopf. Das ist wirklich verrückt, wie wir bauen. Ist wirklich verrückt und ich wünsche mir wieder mehr Einfachheit, ich wünsche mir wieder mehr Beteiligung und Partizipation und ich wünsche mir wieder mehr Lebendigkeit, weil das ist ja auch nicht wahnsinnig spannend, was gerade zur Zeit so en gros gebaut wird. Das ist ja immer dieselben Lochfassaden und dieselben standardisierten Fenster und Baudetails und ist ja wahnsinniger Qualitätsverlust.
Total, pass auf, ich habe auf dem Weg hierher in der aktuellen Brand 1 einen Artikel über Holzbau gelesen und da heißt es, zeitgemäße Architektur dürfe künftig pragmatischer, unspektakulärer und langweiliger ausfallen. Ihre Qualität wird sich vor allem darin zeigen, dass sie klug mit Ressourcen und örtlichen Gegebenheiten umgehen, nach dem Motto großer Nutzen statt großer Wurf. Ich war so überrascht von dieser seltsamen Aussage und dachte, das zeugt so von der Angst, etwas zu verlieren, wenn jetzt nachhaltig gebaut wird, nämlich spektakuläre, aufregende Architektur und auch ein bisschen von der Ahnungslosigkeit des Autors. Es ist ja keine Fachzeitschrift, weil große Würfe ja mitnichten ausgeschlossen sind und der Spaß daran und die Abwechslung daran ja wird ja jetzt hier in Frage gestellt und ich finde es so fatal, die nachhaltige Bauweise gegen eine vermeintlich spektakuläre so auszuspielen.
Na, das spürt sie überhaupt nicht aus.
Also, das ist ja eben genau das, weshalb ich dachte, interessant, aber das wird so wahrgenommen, erstmal außerhalb der Branche.
Ja, und das ist natürlich auch, also das, wenn man das spielerische Element und das Tüfteln und eben das Handwerkliche sich reinknien in Details und so, das ist auch eine Frage von Rationalisierung und schon auch, wie viel Raum gebe ich dem Handwerk. Und wenn das natürlich, wenn das wieder leistbarer ist, dann kommt natürlich das Spielerische und das Lebendige auch wieder mehr zurück. Wenn man ständig irgendwie unter Zeitdruck ist und schaut, ich muss jetzt da irgendwie, dann kommt da das raus. Also ich glaube, da ich bin selber keine Wirtschaftlerin. Ich weiß nicht, wie man das jetzt genau regelt, aber es ist für mich einfach rein vom gesunden Menschenverstand, ist es so, dass ich mir denke, es muss doch möglich sein, wenn wir eine Energiequelle haben, die stetig wächst und die kreativ und intelligent ist, nämlich das menschliche Handwerk, warum wir das ausgerechnet so verteuern, während wir andere Energieformen so viel zu billig haben. Und das ist gesteuert, das ist politisch gesteuert und das gehört einfach reformiert.
Die Ausbildung ist ja auch so entscheidend. Also man braucht ja schon auch eine gute Ausbildung und auch das leidet ja sehr. Ich muss jetzt mal an Martin Rauch und Vorarlberg denken. Die sind ja meisterhaft im Handwerk zum Beispiel und das wird ja auch immer weniger, die Leute, die das so beherrschen. Es wird also auch an all diesen Dingen gespart, immer mit dem Grund, wir müssen effizient und kostengünstig sein. Und dieses Kostengünstige, du hast das auch mal in einem Vortrag gesagt, das sozusagen spielt so den falschen Leuten eigentlich in die Tasche, die daran eigentlich total groß und reich werden, so ein paar wenige sozusagen. Genau. Und mit wem müsste man denn mal als Architekturbranche zusammenkommen, um das irgendwie?
Ja, ich würde das wahnsinnig gerne mal diskutieren. Und das gehört auch diskutiert, weil wir das einfach so als selbstverständlich nehmen. Wie, Lehmbau ist teuer. Und am Anfang habe ich mir gedacht, oh Gott, Lehmbau ist teuer. Ich habe mich richtig schuldig gefühlt. Und dann, Moment einmal, Lehm ist eigentlich die billigste und günstigste Art zu bauen, weil sonst wäre das überhaupt nicht möglich in Bangladesch oder in Ghana oder so. Ja, es ist, wo wirklich die Ärmsten der Armen wirklich mit Lehm bauen. Und das ist einfach eine Frage von unserem Wirtschaftssystem. Und man denkt immer, gewisse Dinge werden sich nie ändern, aber mein Gott, wir haben uns auch eine Zeit lang gedacht, die Berliner Mauer kommt nie runter. Und sie ist runtergekommen. Und jede Bewegung startet mit ein paar Hanseln. Also wenn man an die Demokratie denkt, die ist mit ein paar Freaks in Athen losgegangen. Also jede startet mit ein paar. Und man braucht, man muss Gedanken aussprechen und dann hören hoffentlich die richtigen Leute zu und steigen mit ein.
Ja, das Gegenteil davon wäre ja, man kann da jetzt nichts machen und Schultern zucken. Lass uns noch mal zum Thema Lehre kommen, weil das ist auch total spannend. Du bist ja UNESCO Chair of Earth and Architecture. Hast du in dieser Form in Harvard gelehrt?
Ja, also da habe ich ein Entwurfsstudio gehabt. Da bin ich mit meinen Studierenden nach Bangladesch zu den Rohingya Camps, also zum größten.
Mit den Harvard-Studierenden.
Und wir haben dann dort auch Workshop im Camp gehabt zum Thema Lehmbau, also mit Lehm und mit Bambus. Und derzeit unterrichte ich in Liechtenstein, habe Praxisprofessur und doch ist das Thema Lehm auch ganz, also in Liechtenstein ist es wirklich sehr präsent, das ist natürlich der Martin Rauch auch um die Ecke, mhm, aber da gibt es viele Entwurfsstudios, die sich wirklich mit der Thematik Lehm auseinandersetzen und da wird auch ziemlich viel wirklich experimentiert und handwerklich ausprobiert und, mhm, das finde ich an der Uni sehr, sehr wichtig, ja, dass man nicht nur wirklich hinterm Computerscreen versumpft, sondern wirklich das noch lernt, also den direkten Bezug zur Baustelle und zum Handwerk und zum Material vor allem. Also ich muss ja, das habe ich ja bei mir selber gemerkt, ich muss Material wirklich begreifen, also da steckt ja wirklich auch das Handwerkliche drinnen und dann kann ich erst richtig damit entwerfen.
Du hast gesagt, das Leben beginnt dort, wo man die Komfortzone verlässt.
Ja.
Und irgendwo hast du erzählt, dass du mit deinen Studierenden eine Exkursion gemacht hast.
Das war mit den Schweizer, genau. Das war da, wo die Flüchtlingskrise losging. Da haben Martin auch nicht gemeinsam an der ETH unterrichtet. Und wir haben damals wirklich die Wahl freigelassen vom Semesterthema und wir haben uns gedacht, ja, mindestens die Hälfte wird sich sicher mit der Flüchtlingsthematik auseinandersetzen. Ha, kein Mensch hat sich damit auseinandergesetzt. Und dann haben wir uns gedacht, da müssen wir das Thema doch anders angehen. Und dann haben wir Exkursion gehabt und es war Ende Oktober, es war in Vorarlberg in die Berge, es war wirklich kalt. Also um 3 Uhr Nachmittag immer noch der Frost am Boden und wir haben sie dann mit der Tatsache überrascht, dass wir keine Hütte oder sonstige Unterkunft gebucht gehabt haben, sondern dass es die Herausforderung war, sich selber eine Unterkunft zu bauen, eine Notunterkunft für die Nacht, mit was immer auch man vor Ort findet. Und das war spannend. Es war einfach mal so wichtig, selber wieder zu erleben. Also wir haben selber auch mit die Übung gemacht natürlich und das selber zu spüren, wie wichtig Schutz ist, um was wirklich geht in der Architektur. Und dann war es auch ganz klar, jeder hat es gemeinsam gebaut, also kein Mensch wollte sich da irgendwie allein da separieren und kein Mensch hat noch an Icons gedacht. Das war wirklich, also man muss sich zusammentun und diese Krise gemeinsam bewältigen. Mhm. Und es war eine großartige Lernerfahrung, dass wirklich sehr, sehr viele Ressourcen von der Natur aus gegeben sind und dass alles, was man braucht, wirklich nur die Sensibilität ist, diese Ressourcen wahrzunehmen und die Kreativität, die zu nutzen.
Und sie haben alle überlebt.
Ja, und am nächsten Tag war, hey, die haben gestrotzt vor Selbstbewusstsein. So, we survived. Wir waren alle echt gestrotzt vor. Ja, Selbstermächtigung. Das ist Selbstermächtigung.
Ein bisschen mal etwas ausgesetzt sein, womit man nicht rechnet, ne? Ja, ich habe noch 2 Fragen. Du stellst dich ja eigentlich gegen eine große Bauindustrie hier. Wie viel Gegenwind erfährst du aus dieser Richtung? Gibt es da irgendwelche, Verbände großer, wichtiger Materialien, die dich irgendwie vielleicht nicht ganz so positiv betrachten?
Ich bin mir relativ sicher, dass es das gibt. Ja, ich bin eigentlich prinzipiell ein sehr harmonisch bedürftiger Mensch, aber trotzdem muss man Dinge ansprechen, die ja unbequem sind. Und das mache ich. Und das ist natürlich manchmal stressig, das ist schon ganz klar.
Ja. Aber du bist nicht allein, der Kreis wird ja auch größer,
ja,
oder? Also den Eindruck habe ich schon, dass es wirklich auch viel normaler wird und aus der Nische so langsam rauskommt und auch in eine Art Industrialisierung langsam reinwächst mit vorgefertigten Lehmplatten und so weiter und so fort. Das ist dann wieder zwar nicht in Richtung gemeinschaftlich bauen, aber trotzdem, immerhin ist das weniger umweltschädliche Material. Und ich hatte auch noch gesagt, dass ich das Bundesverdienstkreuz nochmal anspreche. Das hatte ich im Zusammenhang mit diesem Artikel über vermeintlich langweilige Architektur. Da dachte ich halt, du bist ja 2022 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden, eben mit der Begründung, dass du traditionelle Baustoffe und Bauweisen in die Moderne überträgst und dass du eben so faszinierende und schöne Gebäude machst. Also das ist so ein Gegenbeispiel, das man sich einfach mal anschauen kann dann.
Ja, das glaube ich ist ein wichtiger Punkt, dass man nicht glaubt, nur weil ein Material sehr alt ist, dass man damit nur sehr altmodische und unkomfortable Architektur machen kann. Ja. Es ist keine Frage des Alters vom Material, sondern von unseren kreativen Fähigkeiten, ob man die so einsetzen, diese Materialien, dass sie halt den zeitgemäßen Wünschen entsprechen und Lebensformen, ohne dass man den zukünftigen Generationen was wegnimmt an Möglichkeiten.
Ja, und die Ästhetik oder die Gestaltung wird sich sicherlich verändern, aber es muss ja nicht heißen, dass man was verliert, sondern es ist ja noch trotzdem eine Entwicklung.
Ja, also ich bin wirklich keine Pragmatikerin. Also ich bin wirklich bayerischer Barock. Nein, aber also dieses spielerische Element und die Sinnigkeit, die über den Lehm ganz klar also zum Ausdruck kommt, die hat mich selber immer wieder vom Hocker, muss ich schon sagen. Also da steckt so viel Wärme drinnen in dem Material. Da empfinde ich jetzt überhaupt keinen Purismus, der irgendwie einer Fülle widerspricht. Ja. Überhaupt nicht.
Ja.
Und gerade wenn ich mir zum Beispiel Rosa Anna, also die Räume haben wir wirklich klein gemacht, weil das ist für mich schon ein Anliegen. Also Raum zu sparen, das müssen wir wieder lernen. Mhm. Also wirklich kleine Räume zu bauen. Aber das, was man sich an Volumen einspart, das kann man natürlich sich an gesunden Materialien reinholen. Und wenn zum Beispiel so eine archaische Stampflehmwand in einem Raum ist, die erdet wirklich. Also man kommt heim, ich habe auch eine zu Hause, also ich wohne selber in einem sehr alten Gebäude, also ich habe selber nicht neu gebaut für unsere Familie. Aber man kommt heim und dann hat man diese Präsenz der Erde im Wohnzimmer. Und dann hat man die fast samtigen Lehmputze, die so eine Weichheit drinnen haben. Und dann gibt's Casein, Lehm-Casein-Oberflächen, die fast cremig sind. Und dann gibt's das natürlich in so viel unterschiedlichen Naturtönen und Farben. Und das ist für mich eine Fülle, die, ja, da geht man gar nichts ab. Aber das ist trotzdem keine aufdringliche, laute Art und Weise, sondern das ist so eine wohltuende Umarmung. Das ist wirklich, also, empfinde große Dankbarkeit diesem Material gegenüber.
Ja. Das ist ein total schönes Schlusswort. Ich hatte noch eine Frage, weil das Wirtschaftssystem umzustrukturieren, die Bauwende, die Energiewende, das sind alles die großen Schlagwörter dieser Tage, das sind Mammutaufgaben. Welche kleinen Hebel können ArchitektInnen oder PlanerInnen aller Fachrichtungen in Bewegung setzen, wenn sie sich auf Lehmbau spezialisieren möchten oder fortbilden möchten?
Ich bin davon überzeugt, dass jede und jeder wirklich was beitragen kann. Also ich glaube nicht, dass sich die Welt mit einer großen Entscheidung ändert, sondern es sind die täglichen kleinen Entscheidungen, die man trifft. Und beim Entwerfen sind es permanente Entscheidungen. Also nehme jetzt dieses Material her, nehme den Anstrich her, nehme jetzt, tue ich da noch ausschäumen und nehme da jetzt noch den Kleber her und so weiter. Und da sich einfach wirklich fragen, was wäre, wenn jetzt 8 Milliarden Menschen dieselbe Entscheidung treffen würde? Wie würde es unserem Planeten gehen? Wie wären die Ressourcen in der Gesellschaft aufgeteilt und so weiter? Ich glaube, dass wir als Architekten und Architektinnen und als Bauende wirklich sehr viel beitragen können. Also wir haben sehr, sehr viel Verantwortung, weil wir mit so viel Masse zu tun haben. Mhm. Und für mich ist ganz klar, wenn ich am Ende meines Lebens all meine Baubudgets zusammenzähle, dann möchte ich mir selber in die Augen schauen können und sagen können, das Geld ist bei den richtigen Menschen gelandet, die das wirklich haben brauchen können. Und ich habe zur Gesundheit unseres Planeten beigetragen. Das möchte ich mir sagen können. Und die kleinen Schritte, die man machen kann, außerdem, also ich glaube wirklich, man kann sich sehr wohl gesundes, nachhaltiges Bauen in vielen Fällen leisten, wenn man einfach eine Doppelgarage weglässt und einfach die Prioritäten richtig setzt. Also es ist wirklich so, das merkt man ja immer beim Einkauf. Also lieber weniger und das einfach gut. Das ist bei der Kleidung genauso. Wir haben 60 Kleidungsstücke pro Mann und Nase in Deutschland. Und ich kann mir aber auch viel weniger, das fair ist, das Gesundes leisten und zur Frage von Prioritäten setzen, beim Bauen genauso. Einfach weniger Quadratmeter, weniger Land versiedeln und dafür das, was man macht. Und dann kann man sicher wohl auch, also gerade beim Lehm, kann man wirklich selber zu Hause auch Hand anlegen. Das ist das Schöne, das ist ein geduldiges Baumaterial. Wenn der Lehmputz nichts wird, dann hau ihn runter, sumpfen wieder mit Wasser ein und ziehen wieder neu auf. Also verliert nicht an Qualität. Das heißt, ich kann Fehler machen, ich kann Dinge ausprobieren. Und das war für mich selber auch ein guter Einstieg als frisch gebackene Architektin. Und das merke ich immer wieder. Also es gibt schon Spielraum.
Mhm. Fehler machen und ausprobieren. Das nehmen wir jetzt mal als Motto mit zum Abschluss, weil es ja hier um die Baupraxis geht. Ich danke dir vielmals für deinen Input, Anna Heringer.
Gerne.
Das war die dritte Episode zum Thema Erprobung in der Praxis. Auch diesmal gibt es einen Lesetipp zum Thema. Anna Heringer hat nämlich gerade ein Buch geschrieben, das ihr bisher persönlichstes ist, wie sie gesagt hat. Es ist bei Birkhäuser erschienen und trägt den Titel Form Follows Love. Das Buch ist in den Shownotes verlinkt. Die nächste Episode erscheint im Herbst, aller Voraussicht nach am 1. September. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen Sommer. Der Podcast Architektur statt Planung wird in Zusammenarbeit mit dem Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der BRK konzipiert. Redaktion, Moderation und Produktion ich, Kerstin Kunekat, Berlin 2024.